Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, heute eine etwas besonderere Folge für mich, denn ich sehe das aus zwei Perspektiven. Zum einen natürlich wie immer aus der Sicht des China-Analysten, aber zum anderen heute auch aus der Sicht als Ex-Mitarbeiter, denn ich spreche über die BASF. Dort habe ich nicht nur mein duales Studium gemacht, sondern dann auch einige Jahre gearbeitet. Habe ich auch schon mal in der Jubiläumsfolge ausführlicher, glaube ich, geschildert. Ganz kurz im Hintergrund, also duales Studium, 3 Jahre. Und danach habe ich dort noch 5 Jahre gearbeitet, auch berufsbegleitend meinen Master gemacht, aber dann 5 Jahre als Fulltime-Employee, 2 Jahre davon in der Forschung und 3 Jahre im IT-Projektbereich, aber immer in der Finanzfunktion. Also ich habe nichts wirklich mit Chemie am Hut oder dort besonders viel Wissen. Ich habe sogar Chemie relativ früh in der Schule abgewählt. Und die Hintergrundstory ist, dass die BASF ihre große Anlage in China fertiggestellt hat und da natürlich auch einige Meldungen kamen und ganz viele interessante Entwicklungen rund um die BASF, glaube ich, auch so ein bisschen verdeutlichen, wie auch Deutschland sich bewegt und wie es denkt. Und da habe ich eben auch ein paar sozusagen eigene immer noch Impressionen, Erfahrungen und sozusagen auch einfach noch Berichte bis heute, die ich ja noch von Kollegen, Freunden und so weiter zugetragen bekomme. Wird wahrscheinlich eine etwas kontroversere Folge, kann ich schon mal sagen. Nicht nur, weil hier einige von der BASF zuhören, beziehungsweise viele auch aus meinem Umfeld, die alle Leute bei der BASF kennen. Also muss ich das vorstellen, der Pfalz ist die BASF nicht einfach nur irgendwie ein riesen Chemieareal mit ein paar Schornsteinen und Fässern, sondern das ist schon eine Institution und ja, bestimmt natürlich ein Stück weit die Wirtschaft und letztendlich die Gesellschaft dort. Aber es wird nicht nur deswegen etwas kontroverser und ich glaube, es sind auch schon Themen, wo vielleicht auch nicht alle mit mir übereinstimmen, das ist auch völlig okay, aber ich werde versuchen, trotzdem hier möglichst einfach mal auch ganz authentisch im Rahmen von dem, was ich überhaupt sagen darf, mal meine Sicht auf die Dinge zu schildern. Also erstmal kleine Bestandsaufnahme, die BASF gibt es schon sehr, sehr lange in China und zwar seit über 130 Jahren, hat dort auch viel schon immer in Forschung und so weiter investiert, in Nanjing vor allem auch und dort natürlich ja sowohl Absatzmarkt als auch Produktion und Forschung, 30 Standorte allein dort. Und interessant ist, dass sie dort aber bisher nur ungefähr 14% ihres Umsatzes generieren, aber China ein Riesenmarkt ist und zwar ungefähr 50% des ganzen Chemiemarktes der Welt sozusagen ausmacht. Also man könnte sagen, wahrscheinlich schon so ein bisschen eine Unterrepräsentanz. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt, warum jetzt die BASF dort ein ganz großes Werk in Zhanjiang fertiggestellt hat. Denn vielleicht noch so als Hintergrund, die Prognosen sind sozusagen sogar noch stärker. Man geht davon aus, dass bis 2030 China voraussichtlich ca. 75% des globalen Wachstums in der Chemieindustrie generieren wird. Also mit anderen Worten, man muss dort eigentlich ausbauen, vor allem eben als ja, großes Unternehmen. Ja, also Zhanjiang, das ist die Stadt in Südchina in der Provinz Guangdong, in der ich ja auch schon war. Dort wurde der neue Verbundstandort der BASF errichtet. Und ich will ganz ehrlich sein, ich würde Zhanjiang nicht kennen und lese den Namen auch normalerweise in keinem anderen Kontext. Was natürlich auch ein Grund, warum es gar nicht so einfach war, für die BASF dort Leute hinzubekommen, weil es eben jetzt nicht die Stadt ist, die einen unbedingt anzieht in China. Man hat dort 9 Milliarden Euro investiert. Das ist schon sehr viel. Das größte Einzelprojekt der Konzerngeschichte. Ein Riesenareal, 4 Quadratkilometer. Das sind fast 600 Fußballfelder. Und interessant ist, dass die BASF wirklich dieses Werk, ja, Werk ist noch eine Untertreibung, wirklich auch komplett besitzt. Und das ist eigentlich auch historisch. Also das ist ein Unternehmen so eine große Anlage komplett besetzen kann. Also was ist die Alternative? Ganz oft gibt es ja Joint Ventures und China hat auch in der Vergangenheit oft darauf bestanden, beziehungsweise es war für viele am einfachsten. Es stimmt nicht ganz, was manchmal berichtet wird, dass man sozusagen immer dazu gezwungen wurde, Joint Ventures zu machen. Also man könnte eigentlich schon immer über Wholly Foreign und Enterprises das Ganze machen, aber es war dann dabei sehr schwierig. Also wenn du das oft gemacht hast, dann haben die gesagt, ja, kannst du machen, aber kriegst halt keine Unterstützung von uns. Viel Spaß dabei, so ungefähr, ja. Aber heutzutage ist es einfacher und ja, in dem Fall hat man sich dafür entschieden. Warum ist das ganze Thema so ein bisschen heikel und ich würde fast sagen ambivalent? Und das ist interessant. Ich gehe jetzt erstmal auf die Mitarbeiterperspektive ein und kann da eben ein bisschen was erzählen. Und danach gehen wir eine Stufe höher auf Vorstandsebene. Also, ich habe ja die meiste Zeit in Ludwigshafen, also dort im sozusagen Headquarter, auch gearbeitet. Und da ist es eben so, dass eigentlich schon seit Jahren eher auch ein bisschen, sagen wir mal, Sparkurs gefahren wird. Und eigentlich genau genommen, seitdem ich damals gekommen bin. Also hat natürlich nichts mit mir zu tun. So teuer war ich jetzt nicht in der Ausbildung und auch später nicht. Aber seitdem war eben so eine Zeit, wo man gemerkt hat, der Kostendruck wächst. Das war auch nicht nur Chemie, es war insgesamt so. Und Beispiel aus der Ausbildung. Der Ausbildung ist man in die Betriebe gegangen, hat gesagt, so wie viele Leute braucht ihr in ein paar Jahren? Und auf dieser Basis hat man dann eben Azubis oder duale Studenten, wie bei uns im BWL-Bereich, eingestellt. Und bei uns, da waren noch die Prognosen extrem gut. Also wir hatten richtig viele Leute und das ging dann aber relativ rapide runter. Und auch wenn du gearbeitet hast, hast du schnell gemerkt, okay, plötzlich werden hier auf jeden Fall ein bisschen die Schrauben angezogen, also Geschäftsreisen runtergefahren. Und natürlich haben viele auch auf sehr großem Fuß gelebt. Man muss sich vorstellen, die BASF hat sehr, sehr viel Geld immer verdient, teilweise mit hohen Margen, hat sehr auch üppige Boni gezahlt und so. Und ich will auch nicht sagen, dass es irgendwie zu Unrecht ist, aber das war einfach schon so Kultur. Ja, deswegen kannte auch die BASF jeder in diesem Bundesland so ungefähr, weil die bekannt dafür war, diese sehr hohe, einfach auch Zusatzzahlungen, Leistungen getätigt hat. Insgesamt, sagen wir mal, einfach auch vom Arbeitsklima, wenn du einmal drin warst, recht angenehm. Ja. Und dann wurde es aber immer mehr so ein bisschen Sparprogramm. Und hat eben auch viel runtergefahren, auch Mitarbeiter. Wobei das hat jetzt auch nicht nur mit der Schwäche der Firma oder der Branche zu tun. Natürlich einfach auch Automatisierung. Also früher waren, glaube ich, in Ludwigshafen über 50.000. Als ich da war, waren es noch so 30.000. Ich weiß gar nicht, was jetzt die neuen Ziele sind. Aber es ist schon, gravierend, was man sagen soll, auch einsparen möchte. Und natürlich drückt es auf die Stimmung. Ich meine, das ist ja in Deutschland genauso. Ihr wisst, Stagnation, auch wenn jetzt der eigene Wohlstand sozusagen nicht mehr nach oben geht, man fühlt sich so ein bisschen ärmer, weil früher hat man immer irgendwie, keine Ahnung, 150% Bonus bekommen, das ist jetzt ein fiktives Beispiel, und plötzlich sind es ja nur noch 80 jedes Jahr und die Leute haben sich dran gewöhnt und sagen, jetzt kann ich ja noch einmal im Jahr im Urlaub fahren, das geht aber so nicht, ich wollte mir noch den Zaun hier bauen und eigentlich war noch ein Auto geplant, ja. Also ihr wisst, was ich meine, so ist es halt, das kann man auch gar nicht mehr vorwerfen, ja. Und gleichzeitig war es natürlich so, dass die BASF in anderen Teilen der Welt hochgefahren hat. Investitionen und so weiter. Das heißt nicht, dass die Mitarbeiter dort alle mehr Geld bekommen haben, dass dort Bonusfeld ausgeschüttet wurde, weil es hängt ja in der Gesamtkapitalrendite, so war es natürlich nicht. Aber ja, es war schon so, also ich habe immer zwei Sachen beobachtet, die mir damals aufgefallen sind. Und damals war ich übrigens noch gar nicht so in dem China-Thema drin. Also das war jetzt überhaupt nicht, jetzt könnte man natürlich sagen, Erik, ja, du bist ja jetzt hier der China-Purist. Also sind mir zwei Sachen immer aufgefallen bei ganz, ganz vielen Leuten. Ich verallgemeine jetzt, aber waren schon viele. Zum einen haben die den Asiaten und gerade den Chinesen immer sehr viel Unvermögen attestiert. Also es kam immer wieder so, ja, die verstehen das alles nicht und war schon sehr teilweise ja despektierlich, herabwürdigend. Das haben die natürlich jetzt nicht denen gegenüber so gesagt, aber es war immer so ein O-Ton, der so mitgeschwungen ist, was ich schon manchmal merkwürdig fand. Ja, also schon so eine gewisse auch Überheblichkeit, die sicherlich auch einen Standort, der so etabliert ist und auch so gut läuft, ein Stück weit haben darf. Aber ja, ist immer die Frage, wie genau und wer das macht. Ne? Und das Zweite war, dass irgendwie dann auch immer so ein Betrogefühl, glaube ich, bei vielen war. Ja, dass die dann gemerkt haben, okay, es wird hier in Asien investiert. Also immer super Angst, dass Stellen reduziert werden, dass es Zerschlagung gibt. Was natürlich auch passiert ist teilweise, aber die Leute haben natürlich ein unfassbares Sicherheitsempfinden gehabt und ja, sobald da irgendwie auch nur irgendwo eine Meldung kam, hier wird jetzt was reduziert, umgedreht, da wird wieder was aufgebaut, da hatte man natürlich unfassbare Panik und hat, ja, dann wie gesagt, zum einen gesagt, eigentlich können sie ja nichts, aber gleichzeitig war es auch eine Bedrohung. Ja, das ist so ein bisschen die Mitarbeiterperspektive, die ich wahrgenommen habe. So, und jetzt kommen wir zum Vorstand. Und da gab es ja was ganz Interessantes. Und zwar, das ist jetzt auch so ein bisschen natürlich Spekulation. Aber ja, es ist, sag ich mal, relativ bekannt. Von daher kann ich das auch aus meiner Sicht so verwenden. Ja. Also im Prinzip ist es so, dass der Vorstand, den ich auch schon teilweise sagen noch in meiner Zeit hatte, der hat dann ein bisschen geändert, aber die beiden waren sogar noch da, als ich auch da war, dass der sich nicht ganz einig immer war in Bezug auf Asien- und China-Themen. Und ich glaube, 2023 war das dann, wo es dann wirklich auch zur Eskalation kam, wo dann ein Vorstandsmitglied, die Saori Duborg, rausgeschmissen wurde, mehr oder weniger. Ich weiß gar nicht, ob sie dann gegangen ist, aber im Prinzip kann man sich im Nachhinein durchdenken, was da passiert ist. Und da gab es einfach einen riesen Dissens im Vorstand, weil der damalige Vorstandsvorsitzende, Martin Brudermüller, der hat eigentlich schon immer auf China gesetzt. Er war, glaube ich, das kann man schon so sagen, relativ sinophil. Also hat er auch in Hongkong gearbeitet, hat auch China immer als ganz großes Potenzial gesehen, hat er halt voll drauf gesetzt. Frau Duborg hat das nicht ganz so gesehen, muss man vorsichtig auszudrücken. Sie war eigentlich auch so ein bisschen die Asia-Karte im Vorstand. Hat auch, das macht es natürlich noch präsenter, hat ja auch deutsch-japanische Wurzeln. Da kann man jetzt viel reininterpretieren, das will ich nicht machen. Es gibt Leute, die ganz klar sagen, das könnte was damit zu tun haben, aber sie war eigentlich natürlich auch dafür da, dass eben das Asien-Geschäft wächst. Aber sie hat, so würde ich es mal sagen, eher auf die Schiene gesetzt. Wir müssen insgesamt Asien stärker heben, aber jetzt nicht unbedingt China so stark in den Fokus rücken, weil wir natürlich dort auch viele Risiken haben, ja. Und es ist natürlich eine gewisse Ironie, dass dann ausgerechnet die Managerin, die den stärksten asiatischen Hintergrund hatte, nicht nur kulturell, sondern letztendlich auch vor Ort lange gearbeitet hat, dass sie zur größten Kritikerin der doch eher einseitigen China-Strategie wurde. Und es muss dann wohl ordentlich gekracht haben bei den ein oder anderen Sitzungen. Das weiß ich auch von Leuten. Also ich habe selbst ja nie mit dem Vorstand jetzt gearbeitet oder so, aber ich kenne natürlich Leute, die einige Leute dort auch kennen. Ich selbst habe auch, selbst wenn du in so großen IT-Projekten bist, kriegst du immer mal Sachen mit. Also das ist so, du musst nicht mit den Leuten Meetings haben, ja, um gewisse Schwingungen und Schwankungen runterzubekommen, also zugetragen zu bekommen. Und und das hat dann eben auch dazu geführt, dass auch auf Vorstandsebene eben nicht Klarheit gab, wie man jetzt mit China umgeht. Und Martin Brudermüller, hier muss ich aufpassen, wie ich das jetzt sage, aber gilt schon auch jemand, der sehr, sagen wir mal, sehr temperamentvoll ist. Es gibt Leute, die sagen, cholerisch veranlagt, aber wie gesagt, da will ich mich jetzt nicht beteiligen an Spekulationen, weil ich kenne die Leute am Ende nicht. Nur, wenn man sowas öfter natürlich mitbekommt, dann ist da wahrscheinlich was dran. Und das hat dann dazu geführt, dass er natürlich geblieben ist und jemand anderes gehen musste. Und das war eben Frau Duborg. Und was wir daran noch sehen, ist sicherlich, dass wir nicht so einfach sagen können, wie wir mit China umgehen. China wird nicht als Gefahr gesehen, aber natürlich ist China einfach auch wirtschaftlich für so ein Unternehmen unfassbar wichtig. Und das können wir ja auch auf andere Firmen projizieren, wo wir sehen, dass die jetzt auch einen viel stärkeren China-Kurs wieder fahren, teilweise aber den anpassen müssen. VW momentan ganz viel, die, glaube ich, auch begriffen haben, wir müssen es weitermachen, aber vielleicht auch anders, ja. Und das Problem ist, und das haben eben auch viele ignoriert, das habe ich auch auf Betriebsveranstaltungen mitbekommen, dass natürlich Deutschland auch einfach immer unattraktiver greift für die Chemie wurde. Das ist auch was, muss man auch sagen, Martin Brudermüller, als ich immer positiv fand, er war einer der wenigen deutschen Firmenchefs, der wirklich den Mund aufgemacht hat, auch Richtung Politik und gesagt hat, Leute, wir haben hier einfach einen Standortnachteil. Ja? Zum Beispiel diese Energiekostenfalle, dass wir einfach unfassbar hohe Preise haben. Er hat zum Beispiel auch immer, glaube ich, für das Fracking und so weiter, dass er sagt, lass uns mal ausprobieren und so weiter. Und hat halt da auch, muss ich sagen, immerhin auch den Mumm gehabt, das ist jetzt schon ein zensiertes Wort zu sagen, das auch auszusprechen. Es gibt viele Vorstände, die haben das in sich reingefressen oder gar nichts gesagt. Und das hat er schon gemacht, weil er eben auch wusste, es ist unfassbar wichtig, wir kriegen hier Probleme. Und hat gesagt, es funktioniert halt anders nicht, ja. Und es ist ja schon fast so ein Paradoxon, dass man dann teilweise sozusagen jetzt versucht, Gewinne im Ausland zu erzielen, die dann eigentlich in die Transformation in Deutschland gesteckt werden sollen, die recht teuer ist. Also das ist schon alles sehr, sehr schwierig. Und natürlich kann man so einen Standort, sollte man auch nicht irgendwie aufgeben oder so, das ist ja auch klar. Aber es ist eben auch nicht damit getan, dass man sagt, okay, wir entlassen jetzt immer 3 Mitarbeiter. Und dann wird sich das schon alles wieder gesund schrumpfen und so weiter, ja. Und klar, du hast natürlich auf der anderen Seite, und das muss man auch natürlich auch jemanden wie Saori Dubourg anrechnen, hast natürlich auch valide Argumente zu sagen, hey, wir können nicht voll auf China setzen. Ja, wir hatten gerade bei der BASF hatten wir die Russland-Problematik, Wintershall, also das Russland-Geschäft, was dann natürlich zu einem Riesenverlust geführt hat, weil man natürlich dann Abschreibung machen musste, weil es dort eben im Rahmen der Eskalation, die man ja auch so hatte gar nicht kommen sehen, logischerweise, abschreiben musste. Und dann gab es natürlich die Stimmen, die gesagt haben, ja, wenn das das nächste Russland wird, was denn, wenn Peking Taiwan angreift und so weiter. Dass das zwei verschiedene Sachen sind, das mache ich jetzt heute nicht nochmal, das habe ich schon 10-mal gesagt, ist auch Teil im Buch und so weiter. Aber ja, natürlich haben Leute da Angst und natürlich kann, es muss ja nicht immer nur China-Taiwan sein, natürlich gibt es dann Risiken, wenn ich auf ein Land so setze. Ja, theoretisch habe ich auch ein höheres Marktrisiko, Produktionsrisiken, auch Rohstoffrisiken. Ja, also das ist schon super komplex, von daher kann man da argumentieren. Die Sache ist halt, was ist die Alternative? Ja, und ohne dieses Joint-Venture-Risiko, denke ich, es gibt natürlich Sachen, die man dort sehr gut bedenken muss. Aber ja, ich bin auch natürlich eher in dem Lager, der sagt, ja, ihr habt gar keine andere Chance. Also wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr weg. Und das, das verstehen viele auch nicht. Und man kann es jetzt auch nicht allen zum Vorwurf machen. Ich finde es aber, oder fand es immer sehr, ja, wie soll ich das jetzt formulieren? Teilweise etwas debattierbar, wie sich Leute auf den Betriebsversammlungen echauffiert haben. Ganz viele auch, die sehr stark grüne Themen wollten, die im Prinzip so eine heile Welt gesehen haben und denen eigentlich nicht klar war, sie arbeiten bei einem Chemiekonzern. Deswegen kann man gerne die Grünen wählen, aber die halt im Prinzip immer gesagt haben, ja, wir wollen möglichst alles gecheckt haben. Wir wollen das alles in Deutschland lassen. Wir wollen alle Umweltstandards maximal. Wir wollen nichts Neues ausprobieren. Und natürlich wollen wir aber trotzdem auch noch einen fetten Bonus bekommen. Also es gibt wirklich Leute, die haben halt diese Grundhaltung, ja. Und es funktioniert ebenso nicht. Und ja, da sind wir an einem Punkt, wo es halt einfach so ist, dass die Realität und die manchmal doch eher Traumwelt von einigen Leuten nicht zusammentrifft. Und das sehen wir, glaube ich, bei so einem Beispiel dann ganz besonders. Aus meiner Sicht kann die BASF gar nicht anders, wenn sie so wachsen will. Oder wenn im Prinzip geht es ja schon fast um die Existenz. Denn was passiert denn? Man hat ja auch immer unfassbar schon Angst gehabt früher, dass halt irgendjemand mal kommt und diese Firma übernimmt. Und was dann passiert, das kann ich euch sagen, also nicht im Detail, da wird dann nicht gesund gespart, die wird komplett zerschlagen. Das ist ja wohl mal klar. Denn man weiß, dass natürlich die Firma ist ja trotzdem super stark und wertvoll. Und es gibt eben einige, sagen wir mal, Kronjuwelen, die werden dann natürlich rausgepickt. Also wenn hier irgendein Ami kommt, sage ich es einfach mal so ganz lapidar, und diese Firma kauft oder lass irgendein Scheich sein, ja, dann wird es schön zerstückeln. Dann ist die nächste Bonuszahlung und der Urlaub das kleinste Problem. Von daher denke ich, es geht hier mit China ein Stück weit um die Existenz auch der Firma. Ja, es gibt halt kein Zurück mehr. Heißt nicht, dass man keine sinnvollen Risikoabwägungen und Abschätzungen machen muss und das Ganze natürlich auch sehr, sehr gut aufsetzen muss. Aber was die BASF auch schon immer hatte, war natürlich Top-Leute. Da haben sie sicherlich auch Schwierigkeiten in den letzten Jahren gehabt, die immer so zu halten. Das muss man auch ganz klar sagen. Und ich weiß auch, und jetzt komme ich mal zu meinem persönlichen, dass natürlich man in China dann auch Leute gesucht hat. Also ich habe die BASF ja dann auch verlassen, weil ich wollte eigentlich immer nach Asien für so eine Firma, aber ja, was mir so angeboten wurde, war letztendlich einfach nicht so, dass ja, muss ich jetzt machen. Es war auch interessant, ich habe, also an meinem Chef und so, an dem lag das nicht. Der hat mich dann sogar, ja, ich war in Shanghai unterwegs, privat, und dann bin ich dort auch mal zu dem einen Werk in Pudong, ganz im Osten. Und es war auch eine coole Erfahrung für Shanghai. Ich bin nämlich tatsächlich damals von meiner Freundin morgens um 6 Uhr los. Um 9 Uhr hatte ich einen Termin mit einem Deutschen, der dort gearbeitet hat. Und es hat 3 Stunden gedauert. Shanghai ist wirklich riesig groß. Und ich habe alle Verkehrsmittel benutzt, die man eigentlich nehmen kann. Also ich bin mit dem Fahrrad, also mit dem Bike-Sharing gab es schon los, zur U-Bahn. Bin da fast komplett durch. Habe dann ein Taxi ein paar Meter genommen. Bin mit der Fähre auf die andere Flussseite. und war dann dort. Und es hat genau, ich dachte, naja, du bist ein bisschen früher, da läufst du da rum, 3 Stunden gedauert. Also es war meine Shanghai-Erfahrung und habe dann auch ein bisschen was gezeigt bekommen. Und ja, also ich hätte dort auch was bekommen, aber es war einfach aus verschiedenen Gründen dann so, dass es nicht wirklich angeboten hat. Und es ist auch kein irgendwie Vorwurf oder so, sondern es war einfach so, ich wollte immer was anderes machen. Und im Prinzip mit dem Beendigung meines Arbeitsverhältnisses bei der BASF oder meiner Kündigung hat dann im Prinzip auch mein neuer Lebensabschnitt so begonnen. Es war im Nachhinein super gut. Und ich muss auch sagen, das nochmal mit absoluter Klarheit, die BASF ist eine Top-Firma. Ich habe der sehr viel zu verdanken, natürlich meistens auch einzelnen Leuten dort. Aber ich habe diese Firma sehr, sehr schätzen gelernt und auch mit einem sehr positiven Gefühl verlassen. War dann für mich einfach mal Zeit, was Neues zu machen. Und ja, jetzt weiß ich natürlich mittlerweile, sagen wir mal so, werden meine Karten wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, das weiß ich, aber aufgrund von Anfragen, wäre es natürlich einfacher für mich, jetzt einen lukrativeren Job zu bekommen, weil natürlich insgesamt nicht mehr so viele Leute einfach auch nach China wollen, ja. Vor allem nicht zu so einem Standort dann. Also Shanghai ist es doch so, ja, da gehen wir hin. Früher die Leute, die sind ja, die wollten alle in Shanghai, ist klar. Aber jetzt irgendwo da in Südchina und nach dem, was halt auch so passiert ist, das Bild von China, das wisst ihr selbst, hat doch sehr, sehr gelitten. Da war es dann eben schwierig, Top-Leute zu bekommen, weil Top-Leute gehen, können überall hingehen. Und ob die dann irgendwo in so eine Provinzstadt, naja, Provinzstadt, aber ja, wisst, was ich meine. Wie gesagt, ist eine kontroverse Folge. Also ich habe bestimmt einigen Leuten, egal wem, heute beim Wissen auf die Füße getreten. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck, dass man hier so einen Podcast macht, der einfach auch ein bisschen zur Diskussion anregt und zur Debatte. Und bin gespannt, ob ich Nachrichten bekomme. Also ich glaube, ich habe es noch einigermaßen human gehalten und wollte einfach jetzt nochmal abschließend sagen, dass das jetzt auch einfach nur so Einordnungen sind, wie ich sie selbst erlebe, wie ich es ja auch immer noch zugetragen bekomme. Ich habe natürlich auch noch ein paar Quellen dort. Nicht im Vorstand, ja. Genau, und natürlich hat mich das selbst auch interessiert. Von daher denke ich schon mal, wie das Ganze ausgeht, wie sich auch die BASF entwickelt in China, welche andere Firmen da auch ähnliche Schritte wagen. Ich meine, so viel natürlich gibt es nicht jetzt in dieser Größenordnung mit riesigen Anlagen, aber wie sich auch Firmen positionieren, ob sie sagen, okay, wir müssen trotzdem auch Produktion weiter dort hochziehen. Wir sehen es eher als Absatzmarkt, eher Forschung. Das ist ja super interessant, diese ganzen Wege. Aber eines ist klar, die großen Firmen müssen nach China und jeder muss da seinen Weg finden. Ohne wird es nicht funktionieren. So, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia. Hui. Qian.